Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Erste Erkenntnisse über die Tatverdächtigen der mutmaßlichen Polizistenmorde in Kusel. Dazu Information. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte heute:
Alle sollen wissen, wer die Polizei angreift, greift uns alle, die ganze Gesellschaft an.
Diskussion über die 2G-Regel im Einzelhandel. Wir berichten und wir sprechen mit dem Virologen Professor Herbert Pfister. Und die Bundesregierung möchte energieeffiziente Neubauten nun doch bis zu einer bestimmten Frist subventionieren. Schließlich vor Mitternacht Auszüge aus den Zeitungen vom Mittwoch. Das Entsetzen über die Tat ist auch am Tag danach groß. Eine Polizistin und ihr Kollege wurden in der Nacht zum Montag im rheinland-pfälzischen Kusel erschossen. Die Polizei konnte sehr schnell zwei Tatverdächtige dingfest machen. Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass die beiden Beschuldigten geschossen haben, um Wilderei zu vertuschen. Anke Petermann berichtet, unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz.
Wegen Fluchtgefahr hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl verhängt. Die beiden 38 und 32 Jahre alten Saarländer stehen im Verdacht, gestern früh nach 4 Uhr die tödlichen Schüsse auf den 29-jährigen Kommissar und die 24-jährige Polizeianwärterin abgefeuert zu haben. Möglicherweise, weil ihr stehender, unbeleuchteter Kastenwagen auf einer als Schleichweg bekannten Straße in der ländlichen Westpfalz aufgefallen war. Vielleicht aber auch, weil der wegen Unfallflucht und Wildereivorwürfen polizeibekannte 38-jährige Fahrzeughalter nach einem Kennzeichenabgleich gezielt kontrolliert wurde. Die beiden Tatverdächtigen waren gestern ab dem späten Nachmittag nacheinander im saarländischen Sulzbach festgenommen worden und sitzen nun also in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter gehe davon aus, so Oberstaatsanwalt Orten,
dass die beiden Tatverdächtigen in einem Kastenwagen im Kreis Kusel unterwegs waren, um dort zu wildern. Man hat dann später bei der Festnahme auch dieses Fahrzeug gefunden und auch dann befand sich noch eine große Anzahl von erlegten Wildtieren in der Ladefläche dieses Kastenwagens. Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass die Tat gemeinschaftlichen Mord darstellt.
Denn die beiden sollen mit einer Schrotflinte und einem Einlader-Jagdgewehr auf die uniformierten Polizisten gefeuert haben, um eine Straftat, nämlich die Wilderei, zu verdecken. Das wäre ein Mordmerkmal.
Im Moment gehen wir also davon aus, dass mindestens zwei Waffen verwendet wurden. Und wir gehen auch davon aus, dass diese zwei Waffen von den beiden Beschuldigten genutzt wurden, also dass jeder geschossen hat.
Die 24-jährige Polizeianwärterin starb durch einen Schuss aus der Schrotflinte, folgern die Ermittler aus dem Verletzungsbild. Ihr 29-jähriger Kollege wurde viermal getroffen mit Patronen, die der Täter jedes Mal neu ins aufgeklappte Gewehr nachladen musste. Der Kommissar starb, als die Rettungskräfte eintrafen. Die Tatverdächtigen hatten keine Verletzungen, aber der Kastenwagen war so beschädigt, dass Einschüsse die Ursache sein könnten. Der ältere Tatverdächtige hatte Personalausweis und Führerschein am Tatort gelassen, legte damit selbst eine heiße Spur. Es gehöre in Deutschland nicht zum polizeilichen Alltag, so Oberstaatsanwalt Gehring.
Dass jemand auf offener Straße mit Jagdwaffen anfängt zu schießen und das Feuer öffnet, bloß weil er vielleicht beim Wildern erwischt wird. Deswegen ist der Fall verstörend.
Der Eindruck von Männern mit schwachen sozialen Bindungen und ungeordneten wirtschaftlichen Verhältnissen drängt sich den Ermittlern auf. Insolvenz, Unfallflucht, Entzug der Waffenerlaubnis aufgrund mangelnder Zuverlässigkeit, so Stichworte aus dem Leben des 38-jährigen Kaufmanns, noch nicht alles im Detail bestätigt. Vorstrafen gab es wohl nicht, aber es könnte sein, dass der Wildhändler ohne Jagdschein mit Wilderei sein Leben finanzierte und der mutmaßliche Komplize auch. Wahrscheinlich ist es der 32-Jährige, den ein verpixeltes Bild-Zeitungsfoto zeigt, wie er gestern Abend in Sulzbach abgeführt wird. Vorm Bauch eine blutverschmierte weiße Wildmetzgerschürze. Die Polizei soll ihn beim Zerlegen der Tiere angetroffen haben.
Anke Petermann. Einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das sprachliche Ungetüm bedeutet, dass diejenigen, die in Krankenhäusern, Praxen oder Pflegeheimen arbeiten, ab einem bestimmten Datum geimpft sein müssen. Das Datum ist der 16. März. Über alles andere herrscht aber weiterhin Verwirrung. Gesundheitsämter mehrerer Bundesländer hatten darauf hingewiesen, dass sie mit der Überprüfung dieser Impfpflicht überfordert seien. Pia Biehme fasst zusammen.
Wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht am 16. März in Kraft tritt, verlieren ungeimpfte Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen nicht automatisch ihren Job, räumte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums ein. Kontrolliert und entschieden werde im Einzelfall. Eine neue Aufgabe für die Gesundheitsämter. Mehrere Ämter hatten sich in den vergangenen Tagen an die Öffentlichkeit gewandt. Sie werden es nicht schaffen, die Impfpflicht zu kontrollieren.
Das macht mir insgesamt schon Bauchweh. Also ich kann nicht sagen, wie schnell, wie stringent hier die Prüfungen und eben auch die weiteren Vollzugsmaßnahmen stattfinden können.
Wir schaffen das gerade noch so wirklich so innerhalb von 24 Stunden, alle Gemeldeten, also die positiv Gemeldeten, auch wirklich anzurufen, nochmal kurz zu informieren, Informationsmaterial zuzuschicken. Vielmehr ist eben da nicht mehr möglich.
So etwa zwei Leiter von Gesundheitsämtern in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Das bestätigte auch die stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Elke Bruns-Philips, der Rheinischen Post. Die Ämter gingen momentan davon aus, dass im Schnitt bei 5-10% der Beschäftigten kein eindeutiger Impf- oder Genesenennachweis vorliege. Diese zu prüfen sei eine erhebliche Belastung, so Bruns-Philips. Laut Infektionsschutzgesetz müssen die Nachweise bis zum 15. März vorliegen. Momentan bitten die Gesundheitsämter allerdings noch darum, von einer Meldung bzw. Zusendung von Papierbögen abzusehen, so der Bundesverband. Der Weg zur Datenübermittlung sei noch nicht geklärt. Auch Maßstäbe für die Einzelfallbewertung würden bislang noch nicht vorliegen. In einigen Bundesländern seien digitale Meldeportale in Vorbereitung. Auf das Problem der fehlenden Umsetzbarkeit will das Bundesgesundheitsministerium mit einem neuen Meldesystem und niedrigschwelligen Impfangeboten reagieren. Einen entsprechenden Antrag präsentierte das Ministerium gestern auf der Konferenz der GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern. Dort wurden auch noch offene arbeitsrechtliche Fragen diskutiert.
Ich bin auch davon überzeugt, dass wir ganz viele Fragen in dem Bereich noch beantworten müssen, damit wir es rechtssicher machen können. Aber eins ist da schon klar, für die Neueinstellung gilt natürlich, dass als Ungeimpfte sozusagen nicht an dieser Stelle arbeiten können. Deswegen ist das für Neueinstellungen ziemlich deutlich. Es ist ja für diejenigen, die sozusagen schon einen Arbeitsvertrag haben. Und dann muss da ja geklärt werden, können sie da verbleiben oder müssen andere Regeln herankommen.
So die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz Petra Grimbenne. Sorge gibt es auch vor einem sich weiter verschärfenden Personalmangel im Pflegebereich durch die Impfpflicht. Laut der Bundesagentur für Arbeit haben sich derzeit etwa 12.000 Pflegekräfte mehr als üblich arbeitssuchend gemeldet. Der sächsische Caritas-Direktor Matthias Mitscherlich warnte, in der ohnehin angespannten Personalsituation könne ein Ausfall selbst von wenigen Mitarbeitenden nicht dauerhaft kompensiert werden. Christel Bienstein, die Vorsitzende des Bundesverbandes für Pflegeberufe, sieht das Recht bei den PatientInnen.
Man muss damit rechnen, dass natürlich die Personen, die in den Einrichtungen sich befinden, also Patienten und pflegebedürftige Menschen, dass sie ein Recht darauf haben, dass sie von Personen versorgt werden, die geimpft sind und damit auch auf der sicheren Seite sind.
Pia Mehmer aus unserem Hauptstadtstudio. Auf den ersten Blick wirkt es widersprüchlich. Der deutsche Einzelhandel erzielte auch im vergangenen Jahr Rekordumsätze. Dennoch schließen immer mehr Läden in den Einkaufsstraßen. Der Grund: Corona belastet nicht alle Geschäfte gleichermaßen. Deshalb erwartet der Handelsverband Deutschland, dass durch die Auswirkungen der Corona-Krise in diesem Jahr noch einmal rund 16.000 Geschäfte aufgeben werden. Um den Zugang zu Läden und Kaufhäusern zu erleichtern, gibt es nun die Forderung, dort die 2G-Regelung abzuschaffen. Auch weitere Lockerungen sind im Gespräch. Katharina Hamburger fasst zusammen.
Bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar wird es voraussichtlich auch darum gehen, welche Lockerungsschritte in den kommenden Wochen möglich sein könnten. Zumindest mehren sich die Forderungen, dass die Länderchefs und Chefinnen zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz auch darüber beraten. Die Opposition will vor allem den Druck auf die Bundesregierung erhöhen. Sie sei jetzt gefordert, eine Öffnungsstrategie für das Land vorzubereiten, meint CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge. Seit Wochen kündige Gesundheitsminister Karl Lauterbach an, der Omikron-Höchststand werde im Februar erreicht. Über die Zeit danach hülle er sich hingegen in großes Schweigen, sagte Christdemokrat Sorge dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aber auch aus den Ländern selbst, die am Ende die meisten Regelungen auch beschließen und umsetzen müssen, gibt es den Wunsch, einen Plan für das schrittweise Zurücknehmen von Corona-Maßnahmen zu erarbeiten. So fordert das zumindest unter anderem Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte seit einigen Tagen. Heute sagte er in der ARD, es sei zwar noch nicht der richtige Zeitpunkt, Lockerungen jetzt schon in größerem Umfang umzusetzen.
Aber ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, über Lockerungen zu sprechen und über Öffnungsszenarien In 2 Wochen treffen wir uns mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, mit dem Kanzler wieder. Und dann müssen ja neue Beschlüsse gefasst werden. Und die können ja nicht einfach so aus dem Nichts kommen, sondern da muss es ja vorher auch eine Debatte geben. Und genau die wird jetzt geführt.
Das Naheliegende, so Bofenschulte, seien einheitliche Regelungen beim Einzelhandel.
In manchen Ländern gilt 2G, so wie wir das ursprünglich vereinbart haben. In anderen Ländern gilt 2G als Zugangsbeschränkung nicht mehr, weil die Gerichte das gekippt haben. Und da brauchen wir eine einheitliche Linie. Und die muss aus meiner Sicht lauten, kein 2G mehr, stattdessen eine durchgängige Maskenpflicht im Einzelhandel.
Eine Forderung, die man beim Handelsverband HDE gerne hören wird. Denn dieser fordert schon lange eine Rücknahme der 2G-Regelung im Einzelhandel. Gerade der sogenannte stationäre Handel habe Einbrüche zu verzeichnen, führt Stefan Gent, HDE-Hauptgeschäftsführer, in der Jahrespressekonferenz des Spitzenverbandes des deutschen Einzelhandels aus.
Das ist diese massive Wirkung, die diese Pandemie hat, die insbesondere durch die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung erfolgen. Und die gesamte Diskussion um die Aufgabe der 2G-Zugangsbeschränkung ist ja nun voll im Gange. Und sie ist auch nötig.
Für ihn sei dies auch keine Lockerung, sondern die Rücknahme einer Maßnahme, die nicht wirksam zur Pandemie-Eindämmung führe. So Gent. Die Überlegungen, welche Schritte in den kommenden Monaten folgen könnten, kommen aber nicht nur aus Opposition und von den Ländern, sondern die gibt es auch in Teilen der Ampelkoalition. So sagte Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner, wir hätten die Omikron-Welle zwar noch nicht hinter uns, aber müssten schon jetzt konkret daran arbeiten, wann und unter welchen Bedingungen es zu schrittweisen Öffnungen kommen könne. Lindner setzt dabei auch auf den Expertenrat der Bundesregierung. Man könne Einschränkungen rasch beschließen, das Hochfahren benötige aber Vorbereitung. Zwar könne man in Handel und Gastronomie sehr schnell die 2G-Vorschriften verändern, aber in anderen Bereichen brauche man einen Planungshorizont, so Lindner, und meint damit vor allem Messen oder Kulturveranstaltungen. Andere Mitglieder der Ampelkoalition sind zurückhaltender. So glaubt grüne Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen nicht an Öffnungen in den kommenden 4 Wochen. Er sagte der Funke Mediengruppe, es sei möglich, dass sich die Trendwende um mehrere Wochen verzögern könnte. Die Verbreitung des Omikron-Subtypes BA2 werde den Höhepunkt der aktuellen Welle voraussichtlich weiter nach hinten verschieben. Alles, was man bislang über BA2 wisse, lege nahe, dass die Infektionszahlen möglicherweise noch nicht im Februar zurückgehen werden. So Dahmen.
Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Und am Abend haben wir Professor Herbert Pfister erreicht, den ehemaligen Direktor des Instituts für Virologie der Universitätsklinik Köln. Ich habe ihn gefragt, ob die 2G-Regelung in Geschäften entfallen sollte.
Ich denke, relativ zeitnah sollte diese 2G-Regelung jetzt entfallen. Ja. Ich denke, wir brauchen es nicht mehr, unter den gegebenen Verlauf der Pandemie, des Ausbruchs. Und es ist meiner Meinung nach auch unverhältnismäßig, jetzt den Einzelhandel mit der Überprüfung des Impfstatus zu belasten.
Warum brauchen wir 2G jetzt nicht mehr?
Zum einen die Charakteristika des gegenwärtigen Ausbruchs. Die Fallzahl geht natürlich ins Astronomische momentan. Wenn man sich anguckt, in welchen Altersgruppen die 7-Tages-Inzidenz am höchsten ist, dann sind das momentan durchgängig die 0- bis 14-Jährigen. Das sind einfach die Kindergarten- und Schulkinder. Bei denen ist die Inzidenz etwa 2-mal so hoch wie bei den 15- bis 59-Jährigen. Das sind die typischen Besucher der Geschäfte und sie sind sogar 10-mal so hoch wie bei 60- bis 80-Jährigen. Aber die sind vielleicht ohnehin auch beim Einkaufen etwas mehr außen vor. Die Altersgruppe mit der höchsten Inzidenz ist nicht die Altersgruppe, die besonders im Einzelhandel aufschlägt.
Wie bewerten Sie denn als Virologe den Sinn und den Ertrag dieser 2G-Regel bisher?
Grundsätzlich haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, uns vor der Ausbreitung zu schützen. Und eine der besten Möglichkeiten ist die Impfung, die ja auch mit 2G abgefragt wird, oder der Genesenenstatus. Das ist auch kein 100%iger Schutz, wie wir in der Zwischenzeit wissen, aber es ist zweifellos ein fantastischer Schutz. Und mittlerweile haben 75% der deutschen Bevölkerung ja eine Grundimmunisierung. etwa 50% sind schon geboostert. Und das wird mit der 2G-Frage abgehandelt. Es ist letztlich ein Schutz überwiegend vor den 25-30% nicht Geimpften und nicht Genesenen. Die andere Möglichkeit, die ja aber auch ständig praktiziert wird, sind die guten alten Aha-Regeln, also Alltagsmaske, Hygienemaßnahmen und Abstand. Und wenn wir ein Jahr zurückgehen, als wir überhaupt noch keinen Impfstoff hatten, ist es ja gelungen, auch die schlimme zweite Welle allein mit den Aha-Maßnahmen zurückzudrängen. Dass diese fünfte Welle jetzt auch so milde verläuft, liegt zum einen wohl an dem Virus auch schon, das liegt zum anderen aber auch ganz maßgeblich am Impfstatus und dass es momentan ein Ausbruch bei jungen Menschen ist, bei denen es keine schweren Verläufe oder ganz selten schwere Verläufe gibt.
Professor Pfister, ab dem 16. März bereits soll es eine Impfpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen geben. Mit welchen Folgen rechnen Sie?
Grundsätzlich bin ich ein großer Verfechter des Ziels, möglichst alle Bürgerinnen und Bürger zu impfen. Das wäre für die Beherrschung der Pandemie ein ganz großartiger Schritt. Insofern bin ich auch eigentlich ein Befürworter der allgemeinen Impfpflicht insbesondere. Was ich immer kritisch gesehen habe, ist die einrichtungsspezifische Impfpflicht. Denn das führt zu Reaktionen, die wir jetzt schon deutlich sehen, dass sich Pflegerinnen und Pfleger in Altenheimen, in den Kliniken sagen, warum sollen wir uns ausgerechnet impfen lassen, wenn wir belastet werden durch die Vielzahl der Ungeimpften, die sich in der freien Wildbahn, in Anführungszeichen, die Infektion einfangen und dann auch mit noch schwereren Verläufen in die Kliniken kommen.
Entschuldigung, müsste man nicht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen erwarten können, dass sie sich impfen lassen?
Sie sind ja auch zum großen Teil geimpft. Also in verschiedenen Universitätskliniken, von denen ich weiß, erreichen die Durchimpfungsraten ja 95%. Aber es gibt eben auch einen gewissen kleinen Prozentsatz, der das nicht möchte und der nun durch diese einrichtungsspezifische Impfpflicht noch weiter aus dem System herausgedrängt wird. Lassen Sie mich in einem Satz nochmal zusammenfassen. Ich bin ein Befürworter der allgemeinen Impfpflicht, aber ich sehe viele Nachteile bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Sie haben völlig recht, das sind kritische Handelnde, aber die Diskrepanz zwischen einrichtungsbezogener und allgemeiner Impfpflicht führt, wie wir es jetzt erleben, zu vermehrten Trotzreaktionen, zu Krankmeldungen, zu Berufswechseln sogar. Diese einrichtungsspezifische Impfpflicht bringt meines Erachtens mehr Nachteile als eine allgemeine Impfpflicht, die ich immer noch befürworte.
Professor Pfister, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben.
Gerne.
Wer als Normalverdienender ein Haus baut, kann schon einmal schlaflose Nächte bekommen. Baukosten, Finanzierung, Notargebühr, Umzug, das will alles genau berechnet werden. Und wenn bestimmte Bauformen gefördert werden, dann ist auch das Teil des Kalküls. Das Hin und Her der Bundesregierung hat viele Menschen verunsichert. Heute wurde angekündigt, die Regierung wolle die Subventionen für energieeffiziente Häuser nun doch verlängern. Das gilt für Anträge, die vor dem 24. Januar gestellt wurden und berechtigt sind. Danach soll es einen Schnitt geben. Jörg Münchenberg.
Hörbar zerknirscht trat der Wirtschaftsminister vor die Presse. Und bevor Robert Habeck die Details der neuen Bauförderung bekannt gab, streute er sinnbildlich noch einmal Asche auf sein Haupt angesichts des plötzlichen wie umstrittenen Förderstopps für energiesparende Gebäude vor ein paar Tagen.
Der Abbruch war kein politisches Glanzstück, das muss man eindeutig zugeben. Ich weiß, dass wir mit der Entscheidung, die KfW-Förderung auszusetzen, Unmut und Enttäuschung und Zorn ausgelöst haben. Und das tut mir wirklich weh für viele Menschen.
Fieberhaft war deshalb nach einem Kompromiss für die Bauförderung gesucht worden, der nun folgendermaßen aussieht. Alle bis zum 24. Januar dieses Jahres eingereichten Anträge sollen bearbeitet und, soweit förderkonform, auch bewilligt werden. Dabei geht es um rund 24.000 Anträge. Danach läuft das Programm nach dem KfW-Effizienzstandard EH55 aus, weil dies nach Ansicht der Bundesregierung längst Baustandard ist. Danach sollen dann nur noch Sanierungen nach dem Standard 55 und Neubauten mit dem höheren Energiestandard EH40 subventioniert werden, gedeckelt jedoch auf 1 Milliarde Euro Fördersumme bis Ende des Jahres. Damit will Habeck einen neuerlichen Antragsansturm beim Auslaufen des Programms verhindern.
Die Regelung, die wir gefunden haben, ist die großzügige Regelung nach hinten und eine strengere, effizientere Regelung nach vorne. Sie schafft Rechtssicherheit, sie gewährt Vertrauensschutz und sie schafft nach vorne raus dann das, was das Programm eigentlich schaffen soll, nämlich wirklich Effizienz bei der energetischen Sanierung.
Im kommenden Jahr soll dann schließlich ein komplett neues Förderprogramm für klimagerechtes Bauen aufgelegt werden. Details dazu wollte Habeck heute allerdings noch nicht nennen. Hintergrund des abrupten Förderstopps vor gut einer Woche war eine regelrechte Antragsflut auf Fördergelder, weil das Programm Ende Januar auslaufen sollte. So hatte es noch die Vorgängerregierung beschlossen. Am Ende drohte die finanzielle Unterdeckung, weshalb Habeck die Reißleine zog. Dennoch kommt der jetzt gefundene Kompromiss, die Ampelkoalition, teuer zu stehen.
Jetzt über die bewilligten 5 Milliarden hinaus werden ungefähr weitere 5 Milliarden notwendig werden. Also kann man über einen groben Daumen schätzen, das weiß man ja nicht genau, wie sich der Januar entwickelt hätte, dass wir gegenüber einem Fortlaufen des Programms zwischen 7 und 10 Milliarden vielleicht einsparen.
Die zusätzlichen rund 5 Milliarden Euro sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden. Gelder, die dann natürlich für andere Projekte nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe begrüßte unterdessen die Entscheidung, mahnte aber, Häuslebauer und Investoren dürften nicht noch einmal so geschockt werden. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft sieht dagegen noch weiteren Klärungsbedarf bei den neuen Förderprogrammen.
Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Aktuelles in Kürze. Der Arbeitsmarkt in Deutschland befindet sich fast auf dem Stand vor der Pandemie. Stanislaus Kosakowski.
Der Arbeitsmarkt ist gut ins neue Jahr gestartet, sagt Bundesagenturvorstandsmitglied Daniel Terzenbach. Die Erholung der Vormonate setze sich trotz der laufenden vierten Pandemiewelle fort.
Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Januar zwar gestiegen, aber bei weitem nicht so stark wie üblich. Die Beschäftigung hat kräftig zugenommen und der Bedarf nach Arbeitskräften ist weiter aufwärts gerichtet.
Dass der saisonübliche Zuwachs an Arbeitslosgemeldeten im Wintermonat Januar so gering ausfiel, liegt nach Terzenbachs Einschätzung daran, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst halten wollen, nämlich für die Zeit eines erwarteten Aufschwungs, wenn sich die Corona-Lage wieder beruhigt. Deutlich nach oben gegangen sind hingegen die Unternehmensanzeigen auf Kurzarbeit. Für 286.000 Personen haben Arbeitgeber konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Damit ist diese Zahl während der Omikron-Welle den zweiten Monat in Folge angewachsen. Offen ist aber noch, wie viele Beschäftigte tatsächlich in Kurzarbeit geschickt werden. Die Arbeitslosenquote beträgt im Westen Deutschlands 5,0%, in den östlichen Bundesländern liegt sie bei 6,8%.
Bundesarbeitsminister Heil verlängert die Kurzarbeiterregelung bis Ende Juni. Angela Tesch.
Wir haben mit der Kurzarbeit Millionen Arbeitsplätze durch die Pandemie gerettet. Corona wirke sich aber weiterhin negativ aus, sagte der SPD-Politiker zur Begründung. Würde die Regelung nicht verlängert, drohten ab März Entlassungen in den Betrieben, die schon länger Kurzarbeit haben. Heil will seinen Gesetzentwurf in der kommenden Woche ins Kabinett bringen, meldet die Deutsche Presseagentur. In den letzten Monaten hatte die Beantragung von Kurzarbeit deutlich nachgelassen. Wurde im April 2020 von der Bundesagentur für Arbeit diese Hilfe für fast 6 Millionen Menschen gezahlt, waren es im November 2021 noch 574.000. Die Nachfrage sei zu Jahresbeginn aber wieder gestiegen, heißt es aus Nürnberg. Vor allem im Gastgewerbe und im Handel. Der Chef der Agentur Scheele hatte gestern auf eine Finanzierungslücke hingewiesen. Die Verlängerung der Sonderregelung hänge von der Dauer und zusätzlichen Mitteln aus dem Bundeshaushalt ab. Aus Beitragsmitteln könne das die Bundesagentur nicht mehr bezahlen. Die Kasse sei leer.
Das Bundeskabinett möchte morgen einen Heizkostenzuschuss beschließen. Jim Bogdanovicz.
Mehr als 2 Millionen bedürftige Menschen sollen insgesamt von dem einmaligen Zuschuss für die Heizkosten profitieren, um die Folgen der gestiegenen Energiepreise abzufedern. Konkret geht es um Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld, BAföG, Berufsausbildungshilfe und Ausbildungsgeld. Der Heizkostenzuschuss soll bei Wohngeldempfängern je nach Haushaltsgröße gestaffelt werden. 135 Euro für Singles, 175 Euro bei einem Zwei-Personen-Haushalt. Für jede weitere Person soll es zusätzlich 35 Euro geben. Voraussetzung ist, dass jemand zwischen Oktober 2021 und März 2022 für mindestens einen Monat Wohngeld bezogen hat. Für Studierende und Auszubildende, die BAföG oder Ausbildungsgeld erhalten, ist laut Beschlussentwurf ein Zuschuss von 115 Euro geplant. Im Gegensatz zu Wohngeldempfängern sollen sie den Zuschuss aber selbst beantragen müssen. Morgen wird das Bundeskabinett über den Entwurf des Bundesbauministeriums beraten. Damit Länder und Kommunen den Zuschuss möglichst schnell auszahlen können, soll das Gesetz zum 1. Juni in Kraft treten. Dann werden in der Regel auch die Heizkostenabrechnungen verschickt. Angesichts der massiv gestiegenen Energiekosten fordert ein Bündnis aus Mieter-, Umwelt-, Sozial- und Verbraucherverbänden die Regierung heute auf, einkommensschwache Haushalte durch weitere Maßnahmen zu entlasten, unter anderem durch die Senkung der Stromsteuer und der sofortigen Abschaffung der EEG-Umlage.
Thomas Drach, abermals vor Gericht, Felicitas Böselager.
Es war ein holpriger Prozessauftakt an diesem Vormittag im Kölner Landgericht. Mit rund 2,5 Stunden Verspätung konnte die Hauptverhandlung gegen Thomas Drach und den Mitangeklagten Eugen W. beginnen. Zunächst dauerten die Sicherheitskontrollen der Prozessbeobachter länger als erwartet. Dann musste die Verhandlung unterbrochen werden, weil Eugen W. über Kopfschmerzen klagte. Thomas Drach muss sich vor Gericht wegen 4 Raubüberfällen auf Geldtransporter in den Jahren 2018 und 2019 verantworten. Dabei soll er in 2 Fällen Geldboten angeschossen und schwer verletzt haben. Deshalb lautet die Anklage neben schwerem Raub auch auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung, sagt der Sprecher des Kölner Landgerichts Jan Ort.
Neben einer hohen Freiheitsstrafe steht für den Angeklagten die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung im Raum.
Thomas Drach hat ein langes Vorstrafenregister. Er steht insgesamt zum 8. Mal vor Gericht. Für die Entführung des Erben der Hamburger Tabakdynastie Remzma, Jan Philipp Remzma, vor 25 Jahren, wurde Drach zu knapp 15 Jahren Haft verurteilt. Im Oktober 2013 wurde er aus dem Gefängnis entlassen und setzte sich ins Ausland ab. Sowohl Thomas Drach als auch sein mutmaßlicher Komplize Eugen W. wollen von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen und im Prozess keine Angaben machen. Zuvor hatte Drach die Vorwürfe bestritten. Seine Anwälte sehen keine stichhaltigen Beweise gegen ihren Mandanten. Der Prozess soll bis Ende September 2022 gehen. Bislang sind 53 Verhandlungstage angesetzt.
Die UN-Sonderbotschafterin prangert die Gewalt in Myanmar 1 Jahr nach dem Militärputsch an. Antje Passenheim.
Die Situation in Myanmar sei immer instabiler, beklagte die neue Sonderbotschafterin. Nolin Heiser mahnte, Zivilisten seien ungeschützt dem Artilleriebeschuss und den Luftangriffen des Militärs ausgesetzt. Etwa 1.500 Menschen seien dadurch im vergangenen Jahr getötet worden. Die Gewalt und Brutalität habe drastisch zugenommen. Auch die Zahl der Flüchtlinge im eigenen Land sei gestiegen, seit das Militär vor einem Jahr gewaltsam die gewählte Regierung von de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi abgesetzt hat. Fast die Hälfte der Bevölkerung in Myanmar lebe jetzt in Armut. Mehr als 14,5 Millionen Menschen benötigten humanitäre Hilfe und Schutz. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die internationale Gemeinschaft zu Solidarität mit den Menschen in Myanmar aufgerufen. Die Mehrheit der Bevölkerung leistet dem Regime mit friedlichen Mitteln Widerstand, seit einigen Monaten auch mit bewaffneten Gruppen.
Aus Westafrika melden Agenturen erneut einen Putschversuch, diesmal aus Guinea-Bissau. Stefan Ehlert.
Zeugen sagten, sie hätten am Nachmittag in der Nähe eines Regierungsgebäudes in der Hauptstadt Bissau Schüsse gehört. In dem Gebäude soll sich Präsident Umaro Sissoko im Balo aufgehalten haben. Ein BBC-Reporter berichtete, schwer bewaffnete Männer hätten den Regierungspalast angegriffen. Die Vereinten Nationen, die Afrikanische Union und die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS zeigten sich am Abend besorgt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, die Lage sei unklar, aber Staatsstreiche seien völlig inakzeptabel. Die ECOWAS machte das Militär für die Sicherheit von Präsident Embalo und seiner Regierung verantwortlich. Ob es sich bei den Vorfällen in Guinea-Bissau um einen Putsch handelt und ob er erfolgreich war, blieb bis zum späten Abend unklar. Das rund 2 Millionen Einwohner zählende Land leidet unter hohen Schulden und Korruption. Es gilt als Drehscheibe des internationalen Drogenhandels. Bestätigen sich Hinweise auf einen Staatsstreich, wäre es der 5. in Westafrika seit 2020. Zuletzt hatte sich vor gut einer Woche das Militär in Burkina Faso an die Macht geputscht.
Die Börseninformation. Dow Jones 35.405 Punkte plus 0,78%. Der technologielastige Nasdaq plus 0,6% auf 15.019 Punkte. Und der breit gefasste S&P 500 plus 0,69% und endet bei 4.546 Punkten. Wir schauen nach Frankfurt am Main. Der deutsche Aktienindex DAX 15.619 Punkte. Das ist ein Plus um ein knappes Prozent. Der MDAX, der mittelgroßen Börsentitel, 33.735 plus 1,2%. Volker Hirt.
Zinsangst, Ukraine-Verunsicherung, Corona-Panik. Alles kein Thema mehr, zumindest im Augenblick. Die Märkte sind in ruhigem Fahrwasser. Die heftigen Amplituden innerhalb eines Tages sind vorbei. Bullen und Bären haben sich nach täglich heftigen Gefechten in die Ecken zurückgezogen. Neue Kampfrunden werden erstmal nicht eingeläutet. Der DAX hat den Computerhandel wie gestern mit einem ordentlichen Plus beendet. 15.620 Punkte waren es am Schluss. Alles, was an die 15.500er Marke heranreicht, löst Kaufsignale aus. So war es beim DAX. Aber auch in den USA läuft es angenehmer. Dow Jones und Nasdaq bewegen sich nach oben, wenn auch nicht mit großen Sprüngen. Es ist die Zeit der Abrechnung mit der Pandemie. Was den deutschen Einzelhandel angeht, war es schlimm. Einige kleinere Unternehmen wie Boutiquen, Schreibwarengeschäfte und Schuhläden sind wohl nicht mehr zu retten. Der Handelsverband Deutschland geht von 16.000 Geschäftsschließungen in diesem Jahr aus. Das sind dreimal so viel wie im Schnitt vor der Pandemie. Gefragt waren heute Bankaktien. Die der Deutschen Bank zogen um knapp 3, die der Commerzbank um 4% an. Die Aktie von Deliveroo Hero hatte sich in den letzten knapp 3 Monaten halbiert, galt heute als Schnäppchen und war mit einem Zugewinn von fast 4% Sieger im DAX. Die Feinunze Gold kostet wieder knapp über 1.600 Euro. Der Euro konnte erneut leicht zulegen. Die Europäische Zentralbank hat den Referenzkurs auf 1,1260 Dollar festgelegt.
Volker Hirt. Russland hat in den vergangenen Wochen mehr als 100.000 Soldaten samt schwerem Gerät an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Moskau möchte damit erzwingen, dass die Ukraine kein Mitglied der NATO wird. Die NATO-Staaten lehnen diese Militärpolitik ab. Heute reiste Ungarns Regierungschef Viktor Orbán nach Moskau. Stefan Lack.
5 Stunden dauerten die Gespräche von Russlands Präsident Putin mit dem ungarischen Regierungschef Orbán. Neben Wirtschafts- und Energiefragen war die Ukraine-Krise wichtigstes Thema. Putin machte im Anschluss an das Treffen am Abend noch einmal die Position Russlands deutlich, die man den USA und der NATO vergangenen Monat schriftlich übermittelt habe, die aber vom Westen ignoriert würde. Wir können nicht erkennen, dass unsere 3 wichtigsten Forderungen berücksichtigt werden. Keine weitere Erweiterung der NATO, der Verzicht auf die Stationierung von Offensivwaffen in der Nähe zur russischen Grenze sowie der Abzug der Militärinfrastruktur der Allianz in Europa zurück zu dem Zustand von 1997, als die NATO-Russland-Grundakte unterzeichnet wurde. Der Kreml prüfe noch die Antwort von USA und NATO auf die Forderungen Moskaus, die er in der vergangenen Woche erhalten habe, so Putin weiter. Das Recht eines Landes auf freie Wahl seines Verteidigungsbündnisses wollte er nicht uneingeschränkt gelten lassen. Es geht nicht nur darum, dass jemand das Recht hat, sich für einen Weg zu entscheiden, seine Sicherheit zu gewährleisten. Das ist nur ein Teil der bekannten Formel der Untrennbarkeit der Sicherheit. Im zweiten untrennbaren Teil geht es darum, dass man die Stärkung der Sicherheit eines Staates nicht auf Kosten der Sicherheit eines anderen Staates zulassen darf. Die Ukraine habe das Ziel, die Krim zurückzuerobern und wolle gleichzeitig NATO-Mitglied werden. Würde dies in die Tat umgesetzt, wäre ein direkter militärischer Konflikt Russlands mit dem westlichen Verteidigungsbündnis die Folge. Die NATO forderte der Kreml-Chef auf, dem Wunsch der Ukraine nach einem Beitritt eine Absage zu erteilen. Die USA und die NATO könnten der Ukraine auch sagen, wir würden gerne ihre Sicherheit gewährleisten, wir wissen sie zu schätzen, wir respektieren ihr Bestreben, aber wir dürfen sie nicht aufnehmen, da wir andere internationale Verpflichtungen haben, die wir früher abgeschlossen haben. Was ist hier für die Ukraine unverständlich oder beleidigend? Ungarns Regierungschef Orbán hatte zu Beginn des Treffens betont, dass er sich auf einer Friedensmission sehe. Danach unterstrich er den ungarischen Sonderweg. Sein Land sei zwar Mitglied der Europäischen Union und der NATO, wolle aber trotzdem gute Beziehungen zu Russland. Orbán warnte vor einem neuen Kalten Krieg. In dieser Situation sei Dialog notwendig. Er begrüße deshalb Gespräche zwischen Russland und den westlichen Verbündeten. Putin zeigte sich diesbezüglich offen. Schon bald wolle er dem französischen Präsidenten Macron die russische Position darlegen. Er hoffe, dass man eine Lösung finden würde, könne aber nicht sagen, wie diese aussehe.
Stefan Lack, der britische Premierminister Boris Johnson besuchte heute Kiew und war vielleicht froh, einen Tag der Affäre um die Partys in seinem Amtssitz entkommen zu können. Andrea Beer.
Bei seinem Besuch in Kiew hat der britische Premier Boris Johnson Russland vor einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. Eine Invasion werde ein politisches und humanitäres Desaster auch für Russland. Die ukrainische Armee werde sehr heftigen und blutigen Widerstand leisten, so der britische Premier. Sollte der erste russische Soldat die Grenze überqueren, träten vorbereitete Wirtschaftssanktionen gegen Russland in Kraft. Seit 2015 habe Großbritannien Kiew unter anderem 2,2 Millionen Pfund für militärische Ausrüstung geschickt. Johnson kündigte weitere 88 Millionen Pfund an für den Ausbau von Unabhängigkeit im Energiebereich oder strukturelle Reformen. Niemand wisse, was als nächstes passieren würde, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bei der gemeinsamen Pressekonferenz in Kiew. Er betonte, auch 2014 habe niemand mit Krieg oder der Besetzung von Territorien gerechnet, wie im Donbass. Denn geschäftliche und familiäre Verbindungen zu Russland seien eng. Man sei offen für Gespräche auf allen Plattformen, so Zelensky. Doch die Armee werde Kultur, Sprache und Traditionen der Bürgerinnen und Bürger schützen. Sollte es zu einem Krieg kommen, sei das ein europäischer Krieg und keiner zwischen der Ukraine und Russland. Boris Johnson hatte vor dem Treffen eigentlich mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren wollen. Nun kündigte Johnson das Gespräch für Mittwoch an.
Andrea Beer. Die SPD hat heute klargestellt, dass jüngste Äußerungen von Altbundeskanzler Gerhard Schröder nicht der Linie der Partei entsprechen. Schröder hatte Säbelrasseln kritisiert, allerdings in der Ukraine, nicht von Seiten seines Freundes Putin. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte, es sei Haltung der gesamten SPD, dass Russland für die Eskalation verantwortlich sei. Allerdings lehnt die größte Regierungspartei Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Ganz anders Friedrich Merz, man müsse wenigstens die Ukraine in die Lage versetzen, auch ein Abschreckungspotenzial zu haben, sagte der CDU-Vorsitzende Kai Küstner.
Allein die Tatsache, dass diese Klarstellung nötig war, ist aufschlussreich. Jedenfalls war es Lars Klingbeil hörbar ein Anliegen, jegliche Missverständnisse auszuräumen, wer denn die aktuelle Linie seiner Partei festlegt. Die Entscheidung über die SPD-Position treffen er selbst, seine Co-Vorsitzende Saskia Esken und Kanzler Olaf Scholz, betonte Klingbeil und fügte in den ARD-Tagesthemen noch an:
Das, was wir sagen, gilt für die gesamte SPD.
Ein Mann, ein Machtwort. Zuletzt nämlich hatten sich immer wieder Sozialdemokraten mit von der offiziellen Linie abweichenden Ansichten zu Wort gemeldet. Als selbsternannter Solist in einem durchaus vielstimmigen Chor stach dabei vor allem Altkanzler und Gazprom-Lobbyist Gerhard Schröder heraus. Der warf in seinem Podcast der Ukraine Säbelrasseln vor und der grünen Außenministerin Baerbock, sie habe Moskau provoziert. Wenn der Kanzler aber schweigt, werden eben auch solche Stimmen gehört, so lautet der Vorwurf. Den Parteichef Klingbeil mit dem Satz zu entkräften sucht, Olaf Scholz schon die Dinge.
Er ist aber niemand, der auf große Überschriften setzt oder versucht, dass er jeden Tag eine neue Überschrift produziert.
Jedenfalls fällt auf, wie viel der Parteichef in diesen Tagen spricht und wie oft der Kanzler in diesen Tagen schweigt. Ein weiterer Vorwurf an die Adresse von Olaf Scholz lautet, er habe viel zu lange gezögert, bis er die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 offiziell mit in den Instrumentenkasten möglicher Sanktionen packte. Noch im Dezember sprach Scholz von einem rein privatwirtschaftlichen Projekt, bis er dann kürzlich eine Kurskorrektur vornahm und den seitdem so viel zitierten Satz prägte, dass im Falle eines russischen Angriffs alles zu diskutieren sei.
Wenn alles auf dem Tisch liegt, liegt auch wirklich alles auf dem Tisch.
Leistet nun der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Nils Schmid im ZDF Interpretationshilfe.
Und niemand sollte einseitig was runternehmen, weder Nord Stream 2 noch SWIFT, wie Herr Merz es getan hat.
Der neue CDU-Chef hatte vor einem Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT gewarnt. Viel Stimmigkeit gibt's auch in der Union. Nun ist das Verhältnis der Sozialdemokraten zur Nord Stream Pipeline aber auch insofern noch etwas spezieller, als sich das deutsche Ende der Leitung in Mecklenburg-Vorpommern befindet. Weshalb Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auch als eherne Verfechterin der Pipeline gilt. Protest von ihrer Seite an der offiziellen SPD-Haltung habe es, sagen Teilnehmer dem ARD-Hauptstadtstudio, in der Klausur gestern nicht gegeben. Doch so klar wie der luxemburgische Außenminister und Sozialdemokrat Jean Asselborn spricht es in der deutschen SPD bislang niemand aus.
Ich bin auch überzeugt, wenn die Ukraine überfallen wird, dass auch die Diskussion über Gazprom, über wie heißt das, Nord Stream 2 sehr schnell gelöst ist. Dann wird kein Gas fließen,
meint Asselborn bei NDR Info. Darüber, dass Deutschland der Ukraine in keinem Fall Waffen liefern sollte, besteht innerhalb der Ampelkoalition weitgehend jedenfalls Einigkeit. Doch jenseits dessen werden die Unterschiede sicht- und hörbar. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock spricht das Wort Nord Stream ganz offen aus, wenn sie über Sanktionen redet. Bei der SPD kommt das N-Wort weder Kanzler noch Parteichef über die Lippen.
Weil ich es für falsch halte, dass wir Russland in die Karten gucken lassen.
So begründet das Lars Klingbeil. So mancher im befreundeten Ausland versteht das genauso wenig wie die deutsche Weigerung, Waffen zu liefern. Man müsse doch Russlands Präsident Putin deutlich das Preisschild im Falle eines Angriffs vor Augen halten. Doch an dieser Linie hat sich auch nach der SPD-Klausurtagung nichts geändert. Dass die Verbündeten die deutsche Haltung nun klarer vor Augen hätten, darf bezweifelt werden.
Kai Küstner. Keine Aussicht auf Erfolg beschied das Bundesverfassungsgericht heute Klägerinnen und Klägern. Unterstützt von der Deutschen Umwelthilfe wollten sie die Bundesländer zwingen, ihre Klimaschutzgesetze zu verschärfen oder überhaupt welche zu erlassen. Gudula Geuter.
Es sind Klimaklagen, die auf den ersten Blick denen ähneln, die vor einem Jahr zum großen Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts geführt haben. Wie damals sind es Jugendliche und junge Erwachsene, die argumentieren, dass ihre zukünftigen Freiheitsrechte beschnitten würden, wenn das verbleibende Budget an Treibhausgasen zu schnell aufgebraucht würde. Wie damals hat die Deutsche Umwelthilfe die Verfassungsbeschwerden koordiniert. Diese richteten sich damals gegen den Bund, jetzt gegen 11 Bundesländer. Die Kläger argumentieren, die Klimaschutzgesetze dieser Bundesländer gingen nicht weit genug, oder sie kritisieren, dass es gar keine solchen Gesetze gibt. Eine Kammer aus 3 Richtern des ersten Verfassungsgerichtssenats hat diese Verfassungsbeschwerden jetzt nicht zur Entscheidung angenommen. Die Richter beziehen sich dabei auf den großen Beschluss aus dem Februar. Damals hatte der erste Senat zwar nicht die eigentlichen Klimaschutzmaßnahmen Deutschlands für verfassungswidrig erklärt, aber Nachbesserungen bei den Festlegungen für die Zukunft verlangt. Der Gesetzgeber muss deutlicher machen, wie es auch nach 2030 mit den Emissionsminderungszielen weitergeht. Für die Bundesländer, so befinden die Richter nun, gibt es aber solche konkreten Ziele oder ein grob erkennbares zur Verfügung stehendes Budget an Treibhausgasen gerade nicht. Die Richter sehen das auch nicht als rechtlich relevantes Versäumnis an. Denn mit der Gesetzgebung auf Bundesebene sei den Schutzpflichten erst einmal Genüge getan. Bei der Umsetzung müsse das Budget nicht regional mit Wirkung auf die Bundesländer verteilt werden, sondern das sei auch nach Sektoren wie Verkehr, Industrie und so weiter möglich, wie es derzeit vorgesehen ist. Oder anders formuliert, das Grundgesetz verpflichtet zwar auch die Bundesländer zum Klimaschutz, es regle aber nicht, welche Länder wann wie viele Emissionen reduzieren müssten. Die Deutsche Umwelthilfe sieht nun umso mehr den Bundesgesetzgeber in der Pflicht.
Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Dietmar Reiche aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Mittwoch zusammengestellt, gesprochen von Marion Meinke.
Die Bundesregierung plant ein weiteres Förderprogramm für energieeffizientes Bauen, will dabei aber neue Anforderungen stellen. Der Südwestpresse aus Ulm gehen die Pläne nicht weit genug. Auch das von Wirtschaftsminister Habeck angekündigte zeitlich begrenzte Förderprogramm kann nur ein erster Schritt sein. Vielmehr braucht es rasch ein belastbares Programm, um den dringend benötigten Wohnungsbau möglichst klimafreundlich zu gestalten. Die Frankfurter Rundschau betont, dass es nicht Habeck ist, der Schuld an den Mängeln des Förderprogramms hat. Habeck ist noch keine 60 Tage im Amt und muss sich bereits in einer Disziplin beweisen, die kein Politiker mag, die Rolle rückwärts. Die Schuld am schlechten Förderdesign trägt vor allem der frühere Wirtschaftsminister Altmaier und der frühere Finanzminister und heutige Kanzler Scholz. Habeck steht jetzt am Pranger. Dabei sind der Kanzler und Finanzminister Lindner für das Desaster genauso verantwortlich wie er. Die OM Mediengruppe mit ihrer Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung schlägt vor, Förderprogramme von Grund auf neu zu denken. Grundsatz 1: Was der Markt regeln kann, sollte der Markt regeln. Grundsatz 2: Wer durch staatliche Subventionen Klimaschutz fördern möchte, der sollte sich zunächst die Subventionen vorknöpfen, die das Gegenteil bewirken. Warum wird immer noch der Diesel subventioniert? Grundsatz 3: Fördern und fordern. Es ist zu einfach, an Fördergelder zu kommen. Ob dadurch übergeordnete Ziele erreicht oder torpediert werden, fragt niemand. Inmitten der Ukraine-Krise hat der ungarische Ministerpräsident Orbán den russischen Staatschef Putin in Moskau besucht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befürchtet ungarischen Widerstand bei möglichen EU-Sanktionen. Trotz aller Freundschaftsbeteuerungen gegenüber Putin hat Orbán die EU-Sanktionen gegen Russland bisher stets mitgetragen. Nun aber treibt der Ungar immer offener das Spiel des russischen Präsidenten, der den Frieden in Europa bedroht. Orbán gibt in Moskau den Freund Putins und bekommt dafür eine Vereinbarung über Gaslieferungen zu einem besseren Preis als der Rest Europas. Es drängt sich die Frage auf, ob Putin sich damit wenige Monate vor der Wahl in Ungarn ein Veto Budapests gegen EU-Sanktionen gekauft hat. In Rheinland-Pfalz sind zwei Polizeibeamte erschossen worden. Die Ermittler haben danach zwei Verdächtige festgenommen. Die Süddeutsche Zeitung kritisiert die Art und Weise der Tätersuche. Die Polizei griff zum Mittel der öffentlichen Fahndung mit dem ganzen Namen des Gesuchten und einem Foto, das an Deutlichkeit keine Fragen übrig ließ. Das ist ein Dilemma zwischen der bestmöglichen Verfolgung der Tatverdächtigen und einer öffentlichen Frühverurteilung, die für den Betroffenen irreparabel sein könnte. Umso wichtiger ist es, dass die Verdächtigen bis zur Verurteilung Verdächtige bleiben.
Marion Meinker mit den Pressestimmen, die Dietmar Reiche zusammengestellt hat. Das war der Tag mit Christoph Heinemann, der Technik, der Redaktion und Ihnen. Danke und gute Nacht.